Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Wem überlässt man Begriffe, Daten und öffentlich zugängliche Orte, die symbolisch aufgeladen, kunstträchtig, historisch wichtig sind? Dazu hier heute einige Neuigkeiten. Morgen jährt sich ein wichtiges Datum, ein 75. Mal, der Beginn der Nürnberger Prozesse zur Aufarbeitung und Bestrafung der deutschen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen dazu mit dem Historiker Kim Christian Priemel. Werner Herzogs Meteoritendokumentarfilm Fireball leuchtet bei uns auf. Die Weltkunstausstellung beschäftigt uns. Corona passt so gar nicht auf das zugehende Konzept von Documenta 15 und dem Künstlerkollektiv aus Indonesien, Ruang Rupa. Zunächst aber zum Vandalismusanschlag auf die Berliner Museumsinsel, an dem am Tag der deutschen Einheit von Unbekannten ungefähr 70 Kulturgüter mit Öl bespritzt wurden. Der Fall zieht Kreise und hatte nach Recherchen von Deutschlandfunk und der Zeit mehr Vorbilder als bislang bekannt. Mein Kollege Stefan Koldehoff, Kulturredakteur hier im Deutschlandfunk, wo führt die Ölspur noch hin?
Man wusste von einer zweiten Ölspur schon etwas länger. Die fand sich auf der Wewelsburg bei Paderborn. Dort waren am 12. Juli schon ähnliche Ölbespritzungen festgestellt worden an rund 50 Objekten. Und jetzt ist bekannt geworden, dass auch Schloss Zizilienhof in Potsdam betroffen ist. Ein historischer Ort, wie die beiden anderen auch. Der Ort nämlich, an dem die Potsdamer Konferenz stattgefunden hat und über das Schicksal von Nachkriegsdeutschland entschieden wurde, zu einem wesentlichen Teil. Auch dort gibt es Ölspuren, zum Beispiel an der Skulptur einer Amazone, eines französischen Bildhauers. Ölspuren, die sich vom Hals des Pferdes, auf dem die Kriegerin sitzt, bis auf den Oberschenkel hinunterziehen. Dann aber auch weitere Spritzer im Kaminzimmer und in jenem Raum, in dem die historische Ausstellung zur Geschichte des Schlosses und der Potsdamer Konferenz erläutert wird.
Dann fragt man sich ja, wer macht so etwas? Bei der Wewelsburg, Schwarze Sonne, könnten es Esoteriker sein oder Rechtsextreme? Was weiß man?
Naja, das Interessante ist tatsächlich, dass es zumindest, wenn man das mal ganz vorsichtig formuliert, Bezüge zu rechten Ideologien gibt. Wenn wir die drei Orte mal durchgehen, Sie haben es gerade gesagt, die Wewelsburg war eine Burg, die die SS für ihre Obersturmbannführer genutzt hat, als Treffensort, aber auch als eine Art von Wallfahrtsstätte, esoterisches Gedankengut wurde dort gepflegt. Und es gibt eben einen großen Saal, in dem diese sogenannte Schwarze Sonne als Bodenmosaik zum ersten Mal gelegt wurde und dieses Symbol, das heute die rechte Szene sozusagen als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet, quasi erfunden wurde. Es gab dort aber auch, haben uns Quellen erzählt, durchaus Treffen von Satanismus-Anhängern. Damit wären wir beim zweiten Ort der Museumsinsel, da am 3. Oktober eben vier Museen betroffen, rund 70 Kulturgüter ebenfalls mit Öl bespritzt und da hatte es vorher unter anderem Aufrufe aus der rechten Szene gegeben. Im Pergamonmuseum befinde sich der Thron des Satans. Das sei das Zentrum der globalen Satanistenszene und Corona-Verbrecher. Und es gab relativ kurz vor diesen Attacken auf der Museumsinsel dann auch einen ganz konkreten Aufruf. Am Samstag muss das Allerheiligste dieser Satanisten abgerissen werden. Das Pergamonmuseum, der Baal-Tempel, das ist der Ursprung allen Übels hier auf der Erde. Und jetzt kommen wir eben an den dritten Ort, an jenen Ort, an dem wirklich ganz klar wurde, die NS-Zeit hat sich erledigt, das NS-Reich ist zu Ende. Es wurde dort beschlossen, wie man mit NS-Kriegsverbrechern umgeht, dass sie vor Gericht gestellt werden sollten. Es wurde verhandelt über die Reparationszahlungen und es wurden eben die Weichen gestellt, wie der künftige deutsche Staat organisiert werden könnte. Jener Staat eben, den die sogenannten Reichsbürger, von denen viele auch rechtsorientiert sind, nach wie vor nicht akzeptieren, von dem sie sagen, das sei doch nur eine GmbH und das Deutsche Reich bestehe weiter. Also man kann schon jedenfalls den Zusammenhang sehen. Es sind alles drei Orte, die irgendwie einen Bezug zu rechten Denkwelten haben könnten.
Museumsleute und Staatsschutz stehen ja nun in Kontakt an solch wichtigen Orten mit NS-Bezügen. die eben von einer kleinen Minderheit auch als Wallfahrtsort eben besucht werden können. Da gibt es ja nun wirklich Austausch untereinander, aber von den Ermittlungsbehörden kommt da jetzt was?
Naja, dazu müssten solche Fälle ja mal erst angezeigt werden und offensichtlich ist das gar nicht an allen drei Orten der Fall gewesen, dass es eine Anzeige gegeben hat. Erst dann kann natürlich der Staat auch ermitteln. Aber Sie stellen natürlich die richtige Frage. Also was steckt hinter so etwas? Was ist die Idee? Also sind es Satanismus-Anhänger? Sind es Gegner des Satanismus? Das ist alles noch völlig unklar. Das gehört alles ins Reich der Spekulation. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Hinweise, verschiedene Indizien. Was aber, glaube ich, nach diesem dritten Fall, den wir jetzt sozusagen offenbaren können, also nach Berlin und Wewelsburg, auch Schloss Sizilienhof feststeht, ist, an allen drei Orten wurden Kunstwerke an aus rechter oder rechtsesoterischer Perspektive relevanten Orten angegriffen. In allen drei Fällen, das wurde uns bestätigt, geschah das unbemerkt während der Öffnungszeiten mit pflanzlichen Ölen. Und das sind einfach zu viele Zufälle, dass man nicht meinen könnte, da muss irgendwie ein System hinterstecken.
Danke, mein Kollege Stefan Koldehoff, über die Erkenntnisse zu den Ölanschlägen. Eines der 5 Ds der Potsdamer Konferenz im Schloss Sizilienhof war das Ziel der Denazifizierung des besiegten Deutschen Reichs. Das heißt Internierung belasteter Personen und Kriegsverbrecherprozesse, um Staat und Gesellschaft vom Gedankengut des Nationalsozialismus zu befreien. In der Folge haben wir morgen ein weiteres Jubiläum, 75 Jahre Nürnberger Prozesse. Der erste Prozess der Siegermächte gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher dauerte vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946. Gut 2 Wochen später fanden dann 10 der Angeklagten den Tod durch den Strang, von Alfred Jodl bis Julius Streicher. Hermann Göring beging am Vortag Suizid. Angeklagt waren die Nazi-Größen als Individuen und nicht etwa der deutsche Staat wie gestern im Ökozid-Spielfilm. Angeklagt waren sie wegen Verschwörung, Kriegsverbrechen und oder wegen Verbrechen gegen den Frieden bzw. die Menschheit. Über die Nürnberger Prozesse habilitiert hat sich der heute an der Universität Oslo forschende und lehrende Historiker Kim Christian Priemel, dort Professor für europäische Zeitgeschichte. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, Meilenstein ist ja so ein großes Wort, bewertet die Geschichtsforschung bis heute die Nürnberger Prozesse gegen Hitlers Führergefolgschaft ganz überwiegend positiv?
Ja, das tut sie ganz überwiegend in der Tat. Es gibt einige Punkte, in denen große Einigkeit darüber besteht, dass es sich bei den Nürnberger Verfahren um eine wichtige und vielleicht sogar erfolgreiche Leistung gehandelt hat. Das wären wahrscheinlich 4, die mir spontan einfallen. Der erste und vielleicht trivialste ist, dass die Verfahren überhaupt stattfinden konnten, dass die Ankündigung während des Krieges, dass die begangenen Verbrechen gesühnt würden, tatsächlich eingelöst wurde. Das zweite, dass, wenn auch mit Abstrichen, aber unter dem Strich tatsächlich rechtsstaatliche Verfahren geführt wurden, die den Angeklagten eine Chance ließen, eine Fighting Chance, wie das einer der Ankläger sagte. Das dritte wäre, dass neue Straftatbestände in Nürnberg juristisch umrissen eingeführt wurden, waren in erster Linie die Crimes Against Humanity, also die Verbrechen gegen die Menschheit, manchmal auch als etwas unrichtig als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Zum zweiten das Verbrechen des Angriffskrieges selbst, also einen Krieg überhaupt erst begonnen zu haben. Das sind die beiden zentralen Punkte und diese haben beide Eingang in das internationale Strafrecht gefunden seitdem. Und es gibt Präzedenzen, sind in Nürnberg geschaffen worden, die bis heute gelten. Und der vierte Punkt, der ist für Historiker besonders wichtig, ist, dass in Nürnberg eine sowohl juristische als auch politikwissenschaftliche und historische Analyse des Dritten Reiches selbst geschaffen und seiner Verbrechen vorgelegt wurde, die eine durchaus bemerkenswerte Qualität zu der Zeit hatte und deren Folgen uns im Fach bis heute beschäftigen.
Die Führergefolgschaft hat ja dann schon, fing ja mit Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess an, gesagt, ich habe Befehle versucht abzuschwächen. Gestanden gerade zu den Verbrechen der Shoah hat dort niemand in Nürnberg?
Nein, ein Geständnis in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt gelegentlich ein gewisses Einräumen von Mitwisserschaft, aber auch das nur in sehr, sehr geringem Maße. Es gibt ganz berüchtigt das vermeintliche und die vermeintliche Schulderklärung von Albert Speer, die sich aber, wenn man sie sich genauer anschaut, eigentlich als eine Abwälzung von Schuld auf andere entpuppt und im Grunde sein einziges Einräumen bezieht sich darauf, einem technokratischen Zeitgeist gehuldigt zu haben, der quasi stärker gewesen sei als er selbst. Aber dass einer der Angeklagten an irgendeinem der vielen, vielen Tage dieser Verhandlungen an der Anklagebank gestanden hätte und gesagt hätte, das waren meine Taten, das waren meine Verantwortlichkeit und dazu stehe ich. Dazu ist es nie gekommen.
Zu den Ansprüchen, die wir ans Recht stellen können, wie schätzen Sie das ein? Herr Priemel, haben sich die Ankläger der Nürnberger Prozesse genau das Richtige vorgenommen oder zu viel?
Das ist ein klassisches Problem, das wir als Historiker haben, dass wir es glauben, hinterher mal etwas besser zu wissen als die Beteiligten. Rückblickend ist man sehr geneigt zu sagen, dass sie sich zu viel vorgenommen haben, dass die Hoffnung, sowohl vergangene Verbrechen sühnen zu können, neues Recht, das prägend sein sollte für die neue Weltordnung, an dem man sich selbst messen lassen sollte und wollte, zu statuieren und auch noch die historische Aufarbeitung zu leisten, dass das eine Überforderung des rechtlichen Rahmens war. Wenn man auf die 13 Verfahren, die es nun insgesamt zwischen 45 und 49 gab, sieht, dann kann man sehen, dass es Sollbruchstellen in diesen Verfahren gab, die eben anhand dieser Überlastung aufgetreten sind. Gleichzeitig ist es ein wenig wohlfeil, das halt rückwirkend zu sagen. Und zumindest aus meiner Perspektive wiegt dann doch das Geleistete deutlich mehr, gerade wenn man sich vor Augen hält, unter welchem Zeit- und politischen Druck gearbeitet wurde, wie wenig Möglichkeiten es gab und was in der Zeit dann doch geschafft wurde und wie viel von dem, was sowohl juristisch als auch historisch an Befunden geleistet wurde, bis heute Gültigkeit oder zumindest argumentative Wertigkeit beanspruchen kann, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Der Historiker Kim Christian Priemel über 75 Jahre Nürnberger Prozesse. Und jetzt neuer Film, diesmal ein aufwendiger Dokumentarfilm mit Beispielen vom ganzen Globus. Werner Herzog war schon für viele seiner Spielfilme auf großer Expedition. Auch der neue Netzfilm Fireball, Besuch aus Fernwelten, wirft sich ins Gewand des großen Abenteuers. Es geht um Meteoriten, die auf der Erde eingeschlagen sind.
Mérida auf der Halbinsel Yucatan ist Schauplatz der gewaltigsten Naturkatastrophe, die unserem Planeten je widerfahren ist. Ein ganzer Asteroid ist genau hier eingeschlagen.
Werner Herzog, dem hört man die Begeisterung für sein Thema an. Fireball, Besuch aus fernen Welten, handelt also eben von diesen Meteoriten und auch Asteroiden. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus steckt dann mehr drin als das ist totes, eisenhaltiges Gestein. Was sollen wir denn nun laut Werner Herzog machen mit Meteoriten? Wie interessiert er uns dafür?
Na, er interessiert sich erstmal uns dafür, weil er sich selbst dafür so sehr interessiert. Er war ja schon immer an den gewaltigen, unberechenbaren Kräften der Natur interessiert, der Werner Herzog. Das hört man ja eben auch in seiner Stimme, da eben dieses wohlige Erschauern. Er klingt ja auch immer so, als hätte er gerade wieder ein Schiff über den Berg gezogen. Ja, und in diesem Film, da unternimmt er diese globale Reise und ja, er begibt sich mit seinem Co-Regisseur Clive Oppenheimer, einem britischen Vulkanologen, an Orte, an denen Meteoriten eingeschlagen haben. Das geht eben von einem Krater in Nordindien über Sibirien und das Elsass nach Hawaii, nach Mexiko. Und in Interviews mit Astronomen und anderen Wissenschaftlern führen eben Herzog und Oppenheimer vor, wie diese Naturphänomene, das ist das eigentlich Interessante an dem Film, wie die verarbeitet wurden, also kulturell, religiös, mythologisch. Und über dieser aufwendigen Reportagereise, die da rund um den Globus führt, bis in die Antarktis zu einer koreanischen Forschungsstation, über dieser Reise schwebt natürlich die Frage, ob nochmal so ein Himmelskörper die Erde treffen kann, wie der, der eben vor 66 Millionen Jahren auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan nicht nur die Dinosaurier ausgelöscht hat.
Und formal gesehen, wie ist der Film aufgebaut?
Na, erstmal gibt es, das finde ich eigentlich ganz wichtig, das für Herzog typische kosmologische Grundgefühl. Also man wartet immer wieder auf seine heisere, raunende Stimme, die ja diese prachtvollen Drohnenaufnahmen und fantastischen Landschaftsbilder sozusagen subjektiviert. Und was diesen Dokumentarfilm dann wesentlich, finde ich, von so herkömmlichen Wissensdokumentationen unterscheidet, ist Herzogs Begeisterung für die Menschen, also für die Wissenschaftler, Schamanen, Historiker, die im Film interviewt werden. Und das merkt man auch formal. Also sie werden immer mit einer kleinen, stummen Einstellung vorgestellt und dann mit ein paar zugewandten Sätzen charakterisiert. Und da gibt es zum Beispiel eine große Regiesympathie für einen norwegischen Hobbyastronomen und Jazzmusiker, der zum Beispiel auf dem Dach einer Turnhalle in Norwegen Meteoritenkrümmel aufsammelt und klassifiziert. Oder für die nerdigen Wissenschaftler, die auf Hawaii in einem Observatorium sitzen und darüber wachen, ob die Welt nochmal von einem Himmelskörper getroffen wird. Und ja, am meisten fasziniert es eigentlich Werner Herzog von seiner eigenen Faszination des Themas.
Ich höre viel Wissenschaftler, Wissenschaftler, Wissenschaftler. Was ist denn mit dem Volksglauben? Es geht ja nun auch irgendwie so ein bisschen um Naturschicksal. Das ist ja auch ein Begriff, der irgendwie wieder gerade eine Renaissance bekommt, das Schicksal in letzter Zeit zumindest.
Das ist ja interessant, weil Werner Herzog hat sich ja eigentlich in seinen Spiel- und Dokumentarfilmen immer als so eine Art Expeditionsleiter gesehen, ja, der uns sozusagen in diesen Überlebenskampf mit der Natur, eben in diese schicksalhafte Auseinandersetzung führt. Und das ist eigentlich das Leitmotiv dieses Themas. Und da merkt man eben auch, dass er im Grunde selbst ein Schamane geworden ist, nämlich der große Kinoschamane des neuen deutschen Films.
Und das kommt an im deutschen Kino oder auch in den USA? Es gibt ja auch viele englische Filme von ihm.
Ich glaube, dass Werner Herzog tatsächlich eigentlich durch die USA nochmal so eine Art Comeback erlebt hat, weil in den 80er Jahren sind da seine letzten interessanten Spielfilme entstanden und dann kam lange Zeit nichts. Und dann drehte er eben diese Naturdokumentarfilme auch über Naturschicksale, die ihn in den USA zum Star gemacht haben. Zum Beispiel diesen berühmten Film Grizzly Man über einen Mann, der Grizzlies erforschen will, mit ihnen sprechen will und von ihnen gefressen wird. Der ist ein gigantischer Erfolg geworden auf DVD in den USA und dann erst über diesen Umweg sozusagen bei uns eingeschlagen. Und tatsächlich wird in den USA Herzog von Filmschaffenden und Filmstudenten wie ein Guru verehrt und ich finde eigentlich auch zu Recht.
Und ist Fireball auch ein Film des Lichts, des Feuers, der Flammen?
Ehrlich gesagt nein, sondern die Meteoritenbahnen werden eigentlich durch einen relativ billigen Actionfilm gezeigt, Deep Impact von Milli Lederer. Das wirkt dann so ein bisschen trashig, aber es zeigt eben auch Werner Herzogs Freude am Kino, an der Unterhaltung oder auch am Affekt.
Katja Nikodemus über Fireball, Besuch aus fernen Welten, eine Apple-TV-Produktion. Die nächste Weltkunstausstellung in Kassel, die Documenta 15, ist für das Jahr 2022 geplant. Sie ordentlich durcheinander mischen, sollte ein Künstlerkollektiv aus Indonesien, Ruang Rupa heißt das zehnköpfige Kuratorenteam aus Jakarta. Sein Markenzeichen? Es schafft es immer wieder ganz unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und in lokalen Aktionen das Publikum aus der Reserve zu locken. So wollte Ruang Rupa in Kasseler Krankenhäuser gehen. Die Corona-Pandemie blockiert da gerade vieles und dazu hat unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau recherchiert. Herr Fittgau, was ist denn gerade massiv beeinträchtigt in der Vorbereitung der Weltkunstausstellung und was bedeutet das dann für die Documenta 15?
Ja, mit Krankenhäusern zu sprechen, Herr Hubert, das ist natürlich jetzt anders möglich noch als vor Corona. Die Krankenhäuser haben viel zu tun und haben sicherlich wenig Zeit für entspannte Gespräche über Kunst. So wollte es eigentlich Ruang Rupa in entspannter Atmosphäre Gespräche führen, auch über Kunstkonzepte. Das geht nicht, das haben Sie selber auch in Jakarta schon gemerkt. Sie haben in der ersten Phase der Pandemie auch Ihren eigenen kollektiven Raum Good School, Ihren Kunstraum, in eine Minifabrik für die Herstellung von Atemschutzmasken und Schutzanzügen verwandelt und diese Dinge dann an das medizinische Personal und an Krankenhäuser in Indonesien, auf verschiedenen indonesischen Inseln verteilt. Also man hat sozusagen die Kunstproduktion gestoppt und hat direkt mit der Bekämpfung der Pandemie fortgesetzt. So ist die Lage und das kann sich in Kassel jetzt ja auch ähnlich fortsetzen.
Andersrum waren doch aber dieses Jahr schon viele Symposien geplant, Ausstellungen ja sogar sollten geliefert werden. Klappte irgendetwas davon dennoch trotz Corona?
Man hat es versucht, seit 4 Monaten sind 2 Mitglieder der Gruppe in Kassel mit Familie und Kindern und versuchen dort Kontakte zu lokalen Bevölkerungen aufzunehmen. Man hat auch versucht, Gespräche zu führen mit Sportvereinen, mit Initiativen, mit zum Beispiel auch Initiativen, die sich um Gemeineigentum in Kassel kümmern. Das ist so ein Ansatz von Ruang Rupa. Wir teilen die Ressourcen, die es gibt. Aber natürlich, Corona hat es verhindert. Wir haben dort ein Kaufhaus mit 4 Etagen, das mehr oder weniger leer steht. Es sollte schon längst bespielt werden. Es sollten Ateliers dort eingerichtet werden. All das funktioniert nicht wirklich.
Was machen die damit, Ruang Rupa, wenn die auf Begegnung setzen, auf gemeinsames Essen und Musizieren zum Beispiel? Teilverlegung ins Internet, kommen ja viele drauf, sind die dafür dann, übersetzt heißt ja Ruang Ruber, Raum der Kunst, überhaupt die richtigen?
Es wird überlegt, seit Beginn der Pandemie werden die Diskussionen über die Konzeptionen mit den verschiedenen Kooperationsgruppen, die haben weltweit verschiedene Kooperationspartner schon benannt, sogenannte Members in Mali, in Palästina, in Ungarn und so weiter. Da diskutiert man jetzt im Internet natürlich, wie es alle tun, über Zoom-Konferenzen, was man macht. Es wird aktuell, so hat es mir die Documenta-Geschäftsführung gesagt, darüber nachgedacht, teilweise wirklich ins Internet zu gehen, also Angebote zu schaffen. Man möchte in Kassel aber auch Ausstellungsräume haben, die möglicherweise pandemiegerecht sind. Man hat noch Zeit, 1,5 Jahre. Man sucht jetzt nach größeren Fabrikhallen, wo man zumindest einen Teil auch Werke ausstellen kann, aber eben möglicherweise auch dann von überall in der Welt aus dann über Internet Zuschaltungen zu machen. Die Gruppe selbst ist sehr nachdenklich, auch in ihren Erklärungen jetzt zur Pandemie. Sie sagen mir, ja, möglicherweise müssen wir auch kleiner werden, müssen wir auch angesichts der Seuche angesichts von Covid-19 unsere Relevanz nochmal neu diskutieren und kleiner werden. Das könnte auch für Kassel bedeuten, dass es dort kleiner wird. Die Diskussionen laufen, die sind noch nicht am Ende, muss man sagen.
Die Documenta 14 hatte ja nun Standorte in Athen und Kassel. Das hatte was von Jet Set. Sowas gegen Gigantomanie klingt da jetzt schon an in den aktuellen Entwicklungen, oder?
Tatsächlich. Also man muss sagen, mit dem lokalen Ansatz kommt man ja in Kassel jetzt nicht weiter. Jetzt überlegt man eben, dass man sozusagen dezentral lokal wird und dann das Internet nutzt. Das ist aber natürlich ein Paradigmenwechsel. Man wollte wirklich auch Festivalatmosphäre schaffen in Kassel. Das kann jetzt nicht gehen. Klar, wenn man ökologische Ansprüche hat, selber auch auf Nachhaltigkeit setzt, dann ist Kunsttourismus möglicherweise mit dem Flugzeug nach Kassel oder nach Frankfurt ein Problem. Und darüber diskutiert man jetzt. Man hat noch ein bisschen Zeit, bis die endgültige Konzeption stehen muss. Mitte nächsten Jahres, wenn der Vorverkauf beginnt, muss es aber klar sein. Möglicherweise wird man einfach viel kleiner werden müssen, wird man nicht so sehr auf Eintrittsgelder gehen und die ganze Weltkunstausstellung wirklich weg von der Gigantomanie, wie Sie gesagt haben, mehr zu einem kleineren Event wieder zurückführen müssen.
Ludger Fittkau darüber, wie die Pandemie in die Documenta-Planung reingrätscht. Und jetzt Susanne Lurwig mit weiteren Meldungen aus der Kultur.
Ja, und da starten wir mal mit Personalien. Und zwar wurde heute bekannt, dass Matthias Schulz für weitere 4 Jahre Intendant der Staatsoper unter den Linden bleibt. Der 42-Jährige ist seit 2 Jahren ja der Nachfolger von Jürgen Flimm. Vorher war er schon eine Weile sein Stellvertreter. Auch in Göttingen dreht sich das Personalkarussell. Dort werden die internationalen Händel-Festspiele im nächsten Jahr ein Leitungsteam bekommen. Der griechische Dirigent und Pianist Georges Petrou übernimmt dann als Nachfolger von Lawrence Cummings die künstlerische Leitung des Festivals und geschäftsführender Intendant wird Jochen Schäfsmeier. Die Händel-Festspiele finden seit 1920 in Göttingen statt und die Jubiläumsveranstaltungen waren natürlich nur digital möglich. Auch das 250. Beethoven-Jahr litt ja sehr unter den Einschränkungen durch Corona. Zahlreiche geplante Veranstaltungen konnten nur im kleinen Rahmen oder gar nicht stattfinden. Dafür gibt es jetzt aber immerhin einen kleinen Trost, denn das Beethovenhaus in Bonn kann sich über ein ziemlich schönes Geschenk freuen. Ein Beethoven-Brief eines Autografensammlers, der möchte lieber anonym bleiben. Aber er hatte sich auf der Suche nach einem Papierrestaurator an die Verantwortlichen im Beethovenhaus gewandt und dann kurzerhand beschlossen, den Brief dem Haus zum Geburtstag gleich zu überlassen. In dem Brief schreibt Beethoven an Friedrich Sebastian Mayer, den Sänger des Pizarro in Fidelio, und er beschwert sich darin bitterlich, dass seine Musik von einigen Dirigenten arg verhunzt werde und äußert den Wunsch, dass ein ganz bestimmter die Aufführung leiten möge. Der Brief, also die Existenz des Briefes, war in Fachkreisen lange bekannt. Die Freude im Beethovenhaus ist jetzt auf jeden Fall groß. Grund zur Freude haben vermutlich auch die Bucheinzelhändler Thalia und Osiander, denn das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss der beiden freigegeben. Obwohl dadurch eine große Handelsplattform entsteht, sieht das Kartellamt den Wettbewerb auf dem freien Markt nicht als gefährdet an. Ausschlaggebend dafür sei die gesetzliche Buchpreisgebung und weil alle Bücher überall gleich viel kosten, seien kleine lokale Buchläden durch die Fusion nicht gefährdet.
Ein Verkaufsschlager werden alle Buchhandlungen vermutlich landen, wenn der Booker Prize Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben werden. Die stehen aber erst heute Abend um 19 Uhr fest. Und wer dann gesiegt hat, das erfahren Sie morgen in Kultur heute.
Das war unsere Sendung. Nach uns die Informationen am Abend mit Dirk Oliver Heckmann. Ein Thema: der Ältestenrat des Bundestags über die gestrigen Störaktionen im Parlament. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Henning Hubert.